Es ist vollbracht. Es gibt keinen Moment, wo die Liebe Gottes und die Heiligkeit Gottes so greifbar sind wie in dieser Stunde auf Golgatha. Wir haben jetzt 11 Uhr. Da hing Jesus 2 Stunden am Kreuz. Um 9 Uhr war der Beginn. Und er hat noch 4 Stunden vor sich. 4 Stunden Todeskampf, gekreuzigt wegen dir und mir. Die Heiligkeit Gottes und die Liebe Gottes. Und auf Golgatha, bei der Kreuzigung, da spricht Gott. Da spricht Gott zu uns. Deshalb ist Jesus Mensch geworden. Im Hebräerbrief steht am Anfang: Jetzt hat Gott geredet durch den Sohn. Das Reden Gottes da am Kreuz ist so elementar. Man spricht von 7 Worten Jesu am Kreuz, 7 Aussprüche Jesu, aber eigentlich sind es 8. 8. Der größte Ausspruch steht über dem Kreuz. Über dem Kreuz eine Aufschrift: Jesus von Nazareth, der König der Juden. Der da am Kreuz hängt, ist der König. Der König. Den habt ihr gekreuzigt. Das ist das Reden von Golgatha. Aber Jesus spricht auch direkt. 7 direkte Aussprüche. Das Wichtigste, was vielleicht jemals gesagt wurde. So ist Gott. Das bewegt Gott, als er da am Kreuz hängt. Fangen wir mit dem ersten an. Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Da heißt es in Lukas 23, und als sie kamen an die Stätte, die da heißt Schädelstätte, kreuzigten sie ihn dort und die Übeltäter mit ihm, einen zur Rechten und einen zur Linken. Jesus aber sprach: Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Und sie verteilten seine Kleider und warfen das Los darum. Ganz Ähnliches lesen wir dann beim ersten Märtyrer der Kirchengeschichte, bei Stephanus, Apostelgeschichte 7, bevor er gesteinigt wird, heißt es: während er gesteinigt wird, fällt er auf die Knie und schreit laut: Herr, rechne ihnen diese Sünde nicht an. Selbst hier am Kreuz denkt Jesus an die anderen. Selbst hier am Kreuz sieht Gott von sich selbst weg zu denen, die ihm das antun. Ich kann nur staunen darüber. Ich kann nur auch auf den Stephanus schauen und denken, wie stark war dieser Mann schon von Jesus geprägt, auch in solch einer Situation noch von mir selbst wegschauen auf andere. So ist Gott. So ist Gott. Überraschend ist das, was Petrus in Apostelgeschichte 3 sagt, und da geht es um die, die Jesus gekreuzigt haben. Ich weiß, dass ihr es aus Unwissenheit getan habt, wie auch eure Oberen. Unwissenheit, nachdem Jesus 3 Jahre unter ihnen gelebt und gewirkt hat, wo sie Wunder erlebt haben, wo sie Reden von ihm erlebt haben, wo Gott mitten unter ihnen war, und sie haben ihn doch nicht erkannt. Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Sie haben nicht erkannt, wer ich bin. Und Gott gibt auch denen, die seinen Sohn gekreuzigt haben, nochmal eine Chance. Das lesen wir nicht nur mit bei den Worten Jesu, vergib ihnen, sondern auch hier in der Predigt des Petrus. Welche Barmherzigkeit, welche Großherzigkeit, welche Liebe Gottes. Wie viel Geduld hat Gott mit denen, die seinen Sohn gekreuzigt haben? Wie viel Geduld hat Gott aber auch jeden Tag mit uns, seinen Kindern? Bleiben wir in Lukas 23. Aber einer der Übeltäter, die am Kreuz hingen, lästerte ihn und sprach, bist du nicht der Christus, hilf dir selbst und uns. Da wies ihn der andere zurecht und sprach, und du fürchtest dich auch nicht vor Gott, der du doch in gleicher Verdammnis bist. Wir sind es zwar mit Recht, denn wir empfangen, was unsere Taten verdienen, dieser aber hat nichts Unrechtes getan. Und er sprach, Jesus, gedenke an mich, wenn du in dein Reich kommst. Und Jesus sprach zu ihm, wahrlich, ich sage dir, heute wirst du mit mir im Paradies sein. Da hängt ein verlorener Mensch neben ihm und lästert ihn. Wird nicht sich bewusst, was da eigentlich geschieht. Und auf der anderen Seite noch ein verlorener Mensch. Und er erkennt, dass da ein Sündloser hängt, der das nicht verdient hat, was da am Kreuz geschieht. Aber er selbst hat es verdient. Und er wendet sich an Jesus, Herr, hilf mir, Herr, hilf mir. Und Jesus spricht ihm zu, heute wirst du mit mir im Paradies sein. Das ist Barmherzigkeit Gottes. Da wird Gott mir auch ganz neu groß. Es geht nicht nach irgendwelchen Bekehrungsschemen. Es geht nicht danach, was muss ein Mensch alles erkannt haben, bevor er errettet wird. Gott ist barmherzig. Gott ist barmherzig. Ich muss nicht richtig in Anführungszeichen glauben. Ich muss nicht erst etwas tun, sondern ich wende mich in meiner Verlorenheit an diesen Jesus, der gekreuzigt ist. Und er ist barmherzig. Ganz ähnlich kommt es schon mal am Anfang des Dienstes Jesus vor. Ich lese uns aus Matthäus 9. Da spricht Jesus. Da hatte man einen Gelähmten zu ihm gebracht. Matthäus 9, ab Vers 5. Was ist denn leichter zu sagen, dir sind deine Sünden vergeben? Oder zu sagen, steh auf und geh umher? Was ist leichter? Damit ihr aber wisst, dass der Menschensohn Vollmacht hat, auf Erden die Sünden zu vergeben, sprach er zu dem Gelähmten, steh auf, hebe dein Bett auf und geh heim. Und er stand auf und ging heim. Jesus Christus hat die Vollmacht, Sünden zu vergeben. Punkt. Er ist Gott. Und Gott hängt da am Kreuz. Er hat alle Macht. Gehen wir ins Johannesevangelium. Johannes 19, 26 und 27. Es standen aber bei dem Kreuz Jesus seine Mutter und seine Mutterschwester Maria, die Frau des Klopas und Maria von Magdala. Als nun Jesus seine Mutter sah und bei ihr den Jünger, den er liebt hatte, spricht er zu seiner Mutter, Frau, siehe, das ist dein Sohn. Danach spricht er zu dem Jünger, siehe, das ist deine Mutter. Und von der Stunde an nahm sie der Jünger zu sich. Der Jünger, den Jesus lieb hatte, Das ist der Apostel Johannes, der Johannes. Und da hängt Jesus am Kreuz und es sind nicht mehr viele da. Es war von einigen Frauen die Rede und da ist offenbar auch der Johannes. Und er sieht seine Mutter, er ist ja der älteste Sohn, und diese Mutter scheint jetzt schutzlos zu sein. Vielleicht ist ihr Mann, wahrscheinlich ist ihr Mann Josef bereits gestorben. Und dann vertraut er seine Mutter dem Johannes an. Das ist das Herz Gottes. So menschlich uns Jesus hier auch begegnet, es ist aber auch Gott, der sieht, was jetzt dran ist für diese Maria. Erinnert ihr euch, wie es angefangen hat mit dem 12-jährigen Jesus, der verloren gegangen war? Den hatten sie verloren auf der Reise nach Jerusalem. Das ging der Maria damals mitten durchs Herz, lesen wir in Lukas 2. Wie viel mag der Maria im Laufe der Zeit durchs Herz gegangen sein, wenn man ihren Sohn verkannt hat, für verrückt erklärt hat, töten wollte? Und jetzt töten sie ihn. Was mag in der Maria vorgegangen sein, der Mutter Jesu? Und Jesus vergisst auch in seiner schwersten Stunde seine Mutter nicht und vertraut sie dem Johannes an. So ist Gott. In Markus 15 und in Matthäus 27 heißt es, zur neunten Stunde rief Jesus laut, Eli, Eli, Lama, Asabtani, das heißt übersetzt, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Das ist aus Psalm 22, wir haben vorhin die Worte gehört. Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Ich schreie, aber meine Hilfe ist ferne. Mein Gott, des Tages rufe ich, doch antwortest du nicht. Und des Nachts, doch finde ich keine Ruhe. Du aber bist heilig, der du thronst über den Lobgesängen Israels. Was für ein Gefühl der Verlassenheit. Wie einsam muss Jesus gewesen sein. Nicht, weil die Menschen nicht mehr da waren. Einige wenige waren ja noch da. Nein, sein Vater schien fern. Sein Vater schien fern. Tiefste Verlassenheit. Und doch ruft er, mein Gott. Nicht irgendein Gott. Mein Gott. Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Wie kann das sein? Hier, ganz am Ende seines Lebens, durchlebt Jesus noch einmal die tiefste Tiefe des Menschseins. Wenn du dich nicht nur von Menschen verlassen fühlst, sondern sogar merkst, Gott ist fern. Wie tief und verzweifelt ist dieser Moment? Dadurch lebt Jesus das, was wir im Kleinen auch durchleben. Aber wie tief ist unsere Tiefe auch? Da steigt Jesus ganz zu uns herab. Mir macht das Hoffnung, dass ich Gott, auch dann, wenn ich mich sogar von ihm verlassen fühle, alles sagen kann. Es muss raus, es darf raus, es darf raus. Das kann man aus dem Psalmen lernen. Es ist aber nicht nur ein Gefühl der Verlassenheit. Es ist nicht nur ein Gefühl. Ich habe eben aus Psalm 22 gelesen, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Und habe mit Vers 4 geendet, du aber bist heilig. Wenn Jesus wirklich den Psalm 22 ganz gebetet hat, und ich bin mir da sehr sicher, dann ist die Heiligkeit Gottes der Grund, warum der Vater hier vom Sohn getrennt ist, weicht, ihn wirklich allein lässt, weil Gott mit Sünde nichts zu tun haben kann und will. Das widert ihn nicht nur an Sünde, sondern das ist das Schlimmste. Da geht Gott. Was für eine Gnade, dass Jesus am Kreuz unsere Sünde getragen hat. Dass er sie weggetragen hat. Dass sie vergeben ist, dass sie nicht mehr da ist und dass deshalb wir nicht mehr schreien müssen, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Was für eine Gnade Gottes. Wenn irgendwo Sünde in ihrer Schwere und Bedeutung klar wird, dann in diesem Moment, wo der Vater den Sohn verlässt für diese Stunden. So schwer ist Sünde und so groß ist das Erlösungswerk Jesu. Wieder zu Johannes 19, ein fünften Ausspruch Jesu. Mich dürstet, Johannes 19, 28. Danach, als Jesus wusste, dass schon alles vollbracht war, spricht er, damit die Schrift erfüllt würde, mich dürstet. In Psalm 22, Vers 16 hieß es, meine Kräfte sind vertrocknet wie eine Scherbe und meine Zunge klebt mir am Gaumen und du legst mich in des Todes Staub. Das ist das Schriftwort, was sich hier erfüllt. Das war ein echter Todeskampf. Das war nicht irgendwie leicht, weil Jesus ja Gott ist und dann ja wieder aufersteht. Nein, das war eine wirkliche Kreuzigung. Das nimmt Gottes Sohn auf sich. Warum hängt das mit Durst zusammen? Man hängt so. Und wenn ich so die Arme nach oben strecke, habe ich schon Mühe zu atmen und zu sprechen. Um atmen zu können, musst du dich aufrichten. Man zieht sich an den Armen, man drückt sich unten ab, genau da, wo es weh tut, wenn da die Nägel stecken. Und du bist die ganze Zeit am Ersticken. Und wenn du nicht Luft bekommst, dann wird der Durst auch immer größer. Das ist das, was Jesus hier durchmacht. Und deshalb, mich dürstet. Ich habe Durst, mein Gaumen vertrocknet. Echter Todeskampf. Und hier heißt es auch, Jesus sagt das, damit die Schrift erfüllt würde. Es ist so faszinierend, was Gott im Alten Testament viele hundert Jahre vorher, hier 1000 Jahre bei David vorher in Psalm 22 angekündigt hat und was sich dann im Leben Jesu erfüllt. So vieles angekündigt, da spricht Gott hunderte von Jahren vorher, das will ich tun. Und genau so kommt es. Und sogar noch bis in diese Kleinigkeit hinein, mich dürstet, erfüllt Jesus die Schrift. Es ist mir aufgefallen in der Vorbereitung dieser Predigt, wenn man die vier Kreuzigungsberichte durchgeht, wie viel Schrifterfüllung hier drin ist. Es ist faszinierend. Gott steht zu seinem Wort. Bleiben wir bei Johannes, Johannes 19, Vers 30. Es ist vollbracht. Es ist vollbracht. Da stand ein Gefäß voll Essig, sie aber füllten einen Schwamm mit Essig und steckten ihn auf ein Isoprohr und hielten es ihm an den Mund. Als nun Jesus den Essig genommen hatte, sprach er, es ist vollbracht, und neigte das Haupt und verschied. Es ist vollbracht. Eigentlich muss ich da gar nicht mehr viel sagen, denn wir haben das eben gesungen, im Lied vor dieser Predigt. Es ist vollbracht. Es ist vollbracht, wozu Jesus gekommen war als Mensch. Er wird gehorsam bis zum Tod am Kreuz. Es ist vollbracht. Er hat diesen Todeskampf durchgestanden, wo ihm in Gethsemane kurz vorher noch so bange war. Vater, wenn es möglich ist, dann lass diesen Kelch an mir vorbeigehen. Aber dein Wille geschehe, nicht meiner. Und es ist vollbracht. Jesus hat seine Mission erfüllt. Ganz am Anfang, bevor Jesus geboren ist, kommt ein Engel zu Josef und spricht, Matthäus 1, 21, Maria wird einen Sohn gebären, dem sollst du den Namen Jesus geben, denn er wird sein Volk retten von ihren Sünden. Das ist vollbracht. Das, was der Engel am Anfang gesagt hat, das ist jetzt vollbracht. Jetzt ist die Rettung da. Und was hat es Gott gekostet? Siebtes und letztes Wort Jesu am Kreuz. Vater, ich befehle meinen Geist in deine Hände. Jesus rief laut, Vater, ich befehle meinen Geist in deine Hände. Und als er das gesagt hatte, verschied er. Auch das wieder ganz ähnlich wie der Stephanus, Apostelgeschichte 7. Herr Jesus, nimm meinen Geist auf. Da gibt sich der Gekreuzigte im Sterben Gott ganz in die Hände. Man kann eigentlich jedem nur wünschen, wir müssen ja alle einmal sterben, dass wir genau das sagen können. Vater, ich befehle meinen Geist in deine Hände. Wenn das am Ende eines Lebens steht, dann bist du am Ziel angekommen. Jesus ist am Ziel angekommen. Ich möchte gerne, wenn es bei mir so weit ist, mich ganz Gott in die Hände geben können, weil ich weiß, dass Jesus Christus am Kreuz alles getan hat. Alles. Johannes schreibt im ersten Johannesbrief im 5. Kapitel, wer den Sohn hat, der hat das Leben. Wer den Sohn Gottes nicht hat, der hat das Leben nicht. Das habe ich euch geschrieben, damit ihr wisst, dass ihr das ewige Leben habt, die ihr glaubt an den Namen des Sohnes Gottes. Lasst uns miteinander beten. Herr Jesus, es ist vollbracht. Du hast alles getan. Dein Sieg auf Golgatha schenkt uns alles. Du gibst uns Vergebung unserer Schuld. Du wäschst uns mit deinem Blut rein von aller Ungerechtigkeit. Du gibst neues Leben und erlöst uns von der Macht der Sünde und des Todes. Halleluja, Herr, es ist vollbracht. Aber wegen mir hingst du da, wegen uns. Ich möchte beten mit den Liedworten. Jesus, deine Hände sind durchbohrt für mich. Weil ich nicht gehorche, straft der Vater dich. Hilflos, festgenagelt, trägst du mit Geduld Folgen meiner Sünde, stirbst für meine Schuld. Danke, Herr, dass du das für uns, dass du das für mich getan hast. Amen.